Können wir das schaffen? Fragt Bob, der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Erschallt die Antwort von den Baumaschinen Buggy, Buddel und Heppo. Eine ähnliche Situation finden wir am Ende des Buches Josua. Und die Jungschaller könnten euch jetzt gleich die Geschichte erzählen. Ich freue mich immer, wie fleißig ihr mitschreibt und die Zettel ausfüllt. Josua fragt dort das Volk, ob sie dem einzig wahren Gott dienen wollen. Sie rufen ihm zu und sagen, ja, wir wollen Gott dienen. Wir wollen seine Gebote halten. Wir wollen nicht anderen Göttern dienen. Aber Josua fragt, meint wirklich, ihr könnt dem Herrn dienen? Er warnt sie vor den Folgen, wenn sie Gott nicht dienen wollen. Wir können vielleicht die Folien schon anschalten. Aber das Volk ist sehr zuversichtlich. Man kann sich bildlich vorstellen, dass sie wie bei Bob der Baumeister zurufen, jo, wir schaffen das. Aber schaffen sie es? Man muss nur das nächste Buch der Bibel aufschlagen, das Buch Richter. Und man sieht, dass sie es nicht schaffen, Gottes Gebote einzuhalten. Sie dienen Götzen immer und immer wieder und Gott bestraft sie dafür. Sie waren selbstsicher und haben auf sich vertraut anstatt auf Gott. Und wo stehst du heute? Bist du dir selbst sicher, dass du das Leben meistern kannst? Oder kennst du dein Herz und weißt, dass du Gott brauchst? Wir wollen bald zu den 10 Geboten im 2. Buch Mose kommen. Aber weil man die 10 Gebote so schnell falsch verstehen kann, muss ich mit euch heute durch ein ganzes Buch der Bibel durchfliegen, nämlich den Galaterbrief. So ähnlichen Unterricht würdet ihr auch beim EBTC bekommen, wenn ihr Bibelkunde machen würdet, den Galaterbrief. Aber ich möchte euch hier die Botschaft des ganzen Briefes auf einmal weitergeben, dass ihr das große Bild seht, worum es bei den Geboten geht. Der Galaterbrief warnt uns nämlich davor, auf uns selbst zu vertrauen. Man kann die Gebote und Gesetze missbrauchen, indem man auf sie vertraut und die eigene Fähigkeit, sie einzuhalten. Die Hauptbotschaft vom Galaterbrief ist Rechtfertigung aus Glauben ganz praktisch. Rechtfertigung aus Glauben ganz praktisch. Es geht darum, dass Christen nicht heiliger werden, indem sie aus eigener Kraft versuchen, das Gesetz mehr zu halten, sondern indem sie auf Gottes Wegen durch Gottes Kraft im Geist leben. Der Galaterbrief ist ein Brief für genesende Pharisäer. Der Pharisäer denkt, dass Gottes Liebe zu ihm allein von seinen Werken abhängt. Er versucht, die Gnade Gottes durch Werke zu erkaufen, sie zu verdienen. Der Pharisäer denkt, dass er Gott mit seinen vermeintlich guten Taten bestechen kann. Und ich möchte mit euch deswegen heute den Galaterbrief studieren. Und ich möchte mit euch durch den Galaterbrief durchgehen in 3 Etappen. Zuerst, in den ersten beiden Kapiteln, werden wir sehen, dass es nur ein Evangelium gibt. Ein Evangelium der Gnade. Es ist nicht ein Evangelium des Gesetzes, sondern ein Evangelium der Gnade. Der zweite Teil vom Galaterbrief spricht über die Vergebung. Das Kapitel 3 bis zur Mitte von Kapitel 4. Glauben ist der einzige Weg, um Vergebung zu erlangen. Gesetz kann ja niemals Vergebung erkaufen. Aber dort endet auch nicht der Galaterbrief. Der Galaterbrief sagt nicht nur, es gibt ein Evangelium der Vergebung, sondern ab Kapitel 4 endet es noch nicht. Es gibt noch ein Kapitel 4, 5 und 6. Und dort geht es darum, dass wir nicht weniger sündigen, indem wir uns einfach mehr anstrengen. Wir können die Sünde nämlich nur durch die Kraft des Heiligen Geistes besiegen. Das ist das Ziel von Paulus, wohin er hin will mit dem Galaterbrief. Das ist der letzte Abschnitt, nämlich Veränderung nur durch den Geist. Und so möchte ich mit euch heute eine Münze anschauen. Diese Münze, sie heißt das Evangelium und sie ist das Geschenk Gottes an uns. Im ersten Punkt möchte ich mit euch die Münze an sich anschauen, wofür sie da ist. Und in den nächsten beiden Schritten wollen wir die beiden Seiten von der Münze anschauen. Das heißt, der erste Punkt ist alles übergreifend und die nächsten zwei sind jeweils zwei Facetten von der Münze. Also die eine Seite der Münze ist die Vergebung, die andere Seite der Münze ist die Veränderung. Und es gibt eigentlich noch eine dritte Seite der Münze, aber die werden wir heute nicht anschauen, weil Paulus im Galaterbrief nicht so sehr darüber redet. Also, lass uns die Münze anschauen. Wofür brauchen wir sie eigentlich? Ist das Evangelium eigentlich nur dazu da, dass man gerettet wird? Und vielleicht noch für die Evangelisation? Oder wozu ist das Evangelium eigentlich da? Und Paulus beginnt den Galaterbrief mit einer Zusammenfassung vom Evangelium. Dort heißt es in Galater 1, Vers 3 und 4, ein bisschen abgeschnitten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Das ist eine kurze Zusammenfassung, Vers 4 von dem Evangelium. Und er sagt, Gnade euch, er bittet für sie und fasst das Evangelium kurz zusammen. Und der erste Aspekt des Evangeliums wird hier deutlich. Die Gnade der Vergebung. Dort heißt es, der sich selbst, also Jesus Christus, für unsere Sünden gegeben hat. Das ist das Hauptthema des Briefes. Wir werden nicht durch Gesetz gerettet, sondern durch den Tod Jesu am Kreuz. Jesus hat sich für unsere Sünden gegeben. Aber da endet der Vers nicht, sondern es geht weiter. Und dort ist ein Wort, das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das Wort damit. Jesus hat etwas getan, damit etwas passiert. Und das Ziel von Jesu Tod war, dass er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Das Wort herausretten wird im Alten Testament, also eine Form davon, verwendet, wie Gott Israel aus Ägypten herausgerettet hat. Sie waren in Ägypten gefangen und Gott holt sie heraus. Und woraus will uns Gott retten? Aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Das spricht von der Welt, also das um uns herum, das System, das von der Sünde beherrscht wird. Und durch böse ist. Aber hier geht es nicht nur um die Zukunft, dass wir in den Himmel kommen, sondern es geht um das Hier und Heute. Gott rettet uns nicht, indem er uns irgendwo hin teleportiert und wir auf einmal im Himmel sind und nicht mehr auf dieser sündigen Erde, sondern er rettet uns aus diesem Weltlauf, indem er uns Gnade schenkt, hier heilig zu leben. Und der dritte Aspekt vom Evangelium ist noch natürlich die Verherrlichung, wenn wir dann von der Gegenwart der Sünde befreit werden und gar nicht mehr sündigen. Aber es gehört zum Evangelium, diese Gnade der Veränderung. Jesus Christus ist für uns gestorben, nicht, dass wir weiter so leben, wie bisher gelebt haben, sondern, dass wir heilig und tadellos hier vor ihm leben. Und es gab ein Problem bei den Galatern, dass sie das vergessen haben. Paulus muss nämlich das Evangelium verteidigen, weil es kamen die Judaisten, die gesagt haben, Christus ist gut, lass dich aber auch beschneiden, denn das ist sehr, sehr wichtig. Das Hauptproblem der Galater war, dass sie sich von den Judaisten beeinflussen ließen und dabei sich langsam Schritt für Schritt einem anderen Evangelium zugewendet haben. Die Judaisten, die waren eine Gruppe von Juden, die Christus angenommen hatten, sie hatten das Evangelium gehört, aber jetzt darauf bestanden, dass alle Nichtjuden, die Heiden, sich beschneiden mussten, bevor sie gerettet werden konnten. Und das widersprach allem, was Jesus und die Apostel gelehrt hatten. Und Paulus kommt dazu in Kapitel 2, in den Versen 11 bis 13. Dort heißt es, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Paulus erzählt eine Begebenheit aus seinem Leben, um den Galatern aufzuzeigen, wie wichtig das klare Evangelium ist. Und Paulus muss Petrus widerstehen. Nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit, sondern weil das Evangelium auf dem Spiel stand. Am Anfang dieser Geschichte hatte Petrus nämlich eine ganz gute Beziehung mit den Heiden. Er war bei ihnen zu Besuch und hat mit ihnen gegessen, auch wenn sie selbst unreine Tiere gegessen hatten und unbeschnitten waren. Und das Wort Heiden hier bedeutet nicht ungläubige Gottlose, wie wir manchmal das Wort verwenden, sondern einfach Nichtjuden, die gläubig geworden sind. Petrus wusste, dass Gott sie angenommen hat. Petrus wusste, dass sie die Gnade bekommen hat. Ihr erinnert euch, er hat ja selbst diese Vision gehabt mit den unreinen und den reinen Tieren. Petrus wusste, dass man nur durch Glauben gerettet wird und nicht durch Werke des Gesetzes. Aber dann kam ein Punkt, dass nämlich einige von Jakobus aus Jerusalem kamen, die darauf bestanden, dass man kein Schwein essen darf und sich beschneiden muss. Und durch Gruppenzwang sondert sich Petrus ab. Schaut mal, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und jetzt hat er auf einmal nicht mehr mit den Heiden gegessen. Ist das ein Problem? Man muss doch nicht mit allen zusammen sein. Muss doch nicht mit allen sich treffen. Aber Petrus sagte etwas mit seinem Rückzug über das Wesen des Evangeliums aus. Petrus sagte nicht durch Worte, sondern durch seine Tat, dass der Mensch noch zusätzlich etwas tun muss. Ja, die Heiden, denen es vielleicht durch den Sühnetod Jesu vergeben, aber sie müssen noch etwas beitragen. Sie müssen noch etwas beitragen, bevor ihre Beziehung mit Gott wirklich gut ist und ich auch Gemeinschaft mit ihnen haben darf. Und das widerspricht dem Evangelium. Paulus sagt in Vers 13, es war eine Heuchelei. Petrus sagte etwas mit seinen Worten und auch mit seinen Taten vorher. Er sagt eigentlich, man wird nur durch Glauben gerettet, nicht durch Einhalten der Gesetze. Aber jetzt lebte er etwas ganz anderes. Er lebte im Widerspruch zum Evangelium. Und das war die Heuchelei. Also Heuchelei ist ja, dass man zwei Gesichter hat. Man sagt das eine und tut das andere. Und Paulus muss ihn deswegen ermahnen und sagt in Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Petrus wurde in diese Heuchelei der Gesetzlichkeit verwickelt, ohne dass er es bemerkt hatte. Und Paulus hat ihm herausgeholfen. Er hat ihm vor Augen geführt, dass er nicht nach der Wahrheit des Evangeliums lebt. Und wir merken hier, das Evangelium sagt nicht nur, wie wir gerettet werden, sondern das Evangelium muss auch unseren täglichen Lebenslauf bestimmen. Man kann zwar die Wahrheit des Evangeliums glauben, aber nicht nach der Wahrheit des Evangeliums leben. Wir können in unserem praktischen Leben so tun, als wäre das Evangelium gar nicht wahr. Und das ist, was Paulus gemacht hatte. Er lebte so, als wäre das Evangelium gar nicht wahr. Und eine Lehre, die wir hier draus ziehen können, ist, Gesetzlichkeit vergisst das Evangelium. Und Gesetzlichkeit ist so ein Begriff, den wir nicht in der Bibel finden. Du kannst die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und das Wort Gesetzlichkeit nicht darin finden. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger Begriff. Wir müssen den irgendwie gut erklären. Und grob gesagt geht es bei Gesetzlichkeit um einen falschen Umgang mit dem Gesetz. Es geht um falschen Umgang mit Gesetz, deswegen heißt es Gesetzlichkeit. Worum geht es bei Gesetzlichkeit? Bei Gesetzlichkeit geht es um Selbstruhm. Und ich habe das Wort nicht erfunden, das gibt es tatsächlich. Selbstruhm durch das Befolgen von Regeln. Es geht darum, dass ich mir auf die Schultern klopfen kann, wenn ich gewisse Regeln befolge. Es geht darum, dass ich durch Regeln mir Abzeichen auf die Schulter kleben will. Also das ist der Kerngedanke davon. Und es gibt drei Formen, wie es sich am meisten zeigt. Es gibt natürlich bestimmt noch mehr Formen, weil wir Menschen, wir sind sehr erfinderisch zum Bösen. Aber das sind drei Formen, wie sich Gesetzlichkeit zeigt, in unterschiedlichem Maß. Die erste Form, wie es sich zeigt, ist, dass man hofft, durch Befolgen von Geboten in den Himmel zu kommen. Das ist Gesetzlichkeit pur. Man denkt, durch meine Werke wird Gott am Himmel sagen können, boah, du warst ja so ein richtig toller Kerl, komm ein in den Himmel. Das ist ein ziemlich dummer Gedanke, aber das ist, was wir Menschen denken. Wir müssen hier verstehen, es geht nicht darum, dass wenn du die Gebote von Gott gern und eifrig befolgst, das ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist gut und richtig so. Es geht darum, wenn du die Gebote befolgst, um in den Himmel zu kommen. Das ist Gesetzlichkeit. Das ist ein falscher Umgang mit dem Gesetz. Dann gibt es eine zweite Form. Wenn man auf die eigene Kraft vertraut im Befolgen der Gebote. Vertrauen auf die eigene Kraft im Befolgen der Gebote. Wir müssen das auch richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass wenn du selbstdiszipliniert bist und dir eine Regel auferlegst, wann du am Sonntag aufstehst, um deiner Familie am besten dienen zu können. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Du hast dir zwar ein Gebot auferlegt, wann du aufstehst, aber das ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist gut und richtig so. Aber wenn du versuchst, aus eigener Kraft das christliche Leben zu meistern, das ist gesetzlich. Wenn du denkst, ich kann das alles schaffen, ich brauche Gott nicht. Das ist Gesetzlichkeit. Es geht um Vertrauen auf eigene Kraft im Befolgen der Gebote. Und der dritte Aspekt, wie es sich oft Gesetzlichkeit zeigt, ist das Hinzufügen von Geboten zur Bibel. Man fügt Gebote zur Bibel hinzu und meistens fügt man die Gebote zur Bibel hinzu, die man selbst gut befolgen kann. Warum macht man das? Ganz oben Definition. Es geht um Selbstruhm durch das Befolgen von Regeln. Man will sich auf die Schulter klopfen, dass man Regeln befolgt. Und die Regeln der Bibel, die sind schon ziemlich schwierig. Also man kann ja nicht alle befolgen. Und man will wenigstens ein paar Punkte für sich sammeln. Also was macht man? Man fügt gewisse Gebote hinzu, die man selbst gut einhalten kann und zwingt die anderen auch dazu, sie zu tun. Wir müssen ja auch das richtig verstehen. Wenn wir als Gemeinde bestimmte Regeln festlegen, eine Hausordnung beschließen, das ist nicht gesetzlich. Also man muss gewisse Regeln haben als Gemeinschaft, als Gemeinde. Aber wenn wir die Gebote zur Bibel hinzufügen und auf den Maßstab der Bibel setzen und sagen, das musst du tun, um Gott zu gefallen, dann ist das Gesetzlichkeit. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich möchte nochmal Gesetzlichkeit mit wahrem Glauben kontrastieren. Also sozusagen, dass wir jetzt die beiden mal vergleichen, wie sieht es richtig aus? Gesetzlichkeit ist so schlimm, weil sie das Evangelium und den Glauben verleugnet. Bei Gesetzlichkeit geht es darum, ich suche nach Selbstruhm durch das Befolgen von Regeln. Durch meine Taten kann ich mir auf die Schulter klopfen. Durch meine Taten wird mein Selbstwertgefühl gesteigert. Glaube dagegen ist das absolute Gegenteil. Glaube findet Liebe und Anerkennung von Gott. Nicht in dem, was ich geschafft habe, sondern was Gott für mich gemacht hat. Das ist, worum es beim Glauben geht. Also es sind zwei ganz gegensätzliche Prinzipien. Bei Gesetzlichkeit geht es um Selbstruhm. Beim Evangelium geht es um Abhängigkeit. Gesetzlichkeit will dein Ego pushen. Glaube macht dein Ego kaputt. Glaube findet Liebe und Anerkennung von Gott. Wie sieht das praktisch aus? Gesetzlichkeit hofft durch Gebote in den Himmel zu kommen. Glaube hofft allein auf die Gnade, um in den Himmel zu kommen. Glaube sagt, ich bin ein Sünder, ich verdiene es nicht in den Himmel. Aber Gott hat es versprochen und das will ich annehmen. Das sind zwei gegensätzliche Prinzipien. Gesetzlichkeit sagt, ich schaffe es aus eigener Kraft. Man vertraut auf eigene Kraft im Befolgen der Gebote. Glaube lebt aus der Kraft des Geistes. Und das werden wir im dritten Punkt noch mal ein bisschen detaillierter anschauen, was es heißt, aus der Kraft des Geistes zu leben. Aber hier will ich stehen lassen. Glaube sagt, ich brauche zum Leben Gnade. Nicht nur zur Vergebung, sondern auch zur Veränderung brauche ich Gottes Gnade. Ich schaffe das nicht, in mir ist nichts Gutes. Gesetzlichkeit fügt die Gebote zur Bibel hinzu, aber Glaube befolgt die Gebote, auch die schweren. Wir müssen hier klar und deutlich sagen, Gesetzlichkeit ist nicht die Gesetze Gottes zu lieben. Psalm 119 zeigt uns auf, wie sehr der Psalmist die Gesetze liebt. Aber das ist nicht Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist Missbrauch von der Bibel, indem man die Gebote mit etwas macht, wozu Gott sie nicht gedacht hat. Gesetzlichkeit sagt, ich kann mir die Gnade verdienen durch meine Werke, durch meine Anstrengung. Aber wir müssen uns immer wieder erinnern, wir sind Bettler, nicht Einkäufer der Gnade. Gott gibt uns Gnade frei. Du kannst nicht dafür irgendwie noch bezahlen. Wir bleiben immer Bettler und das ist das Evangeliumsprinzip. Und als Anwendung möchte ich dich fragen und dich ermutigen, dich selbst zu fragen, wo bin ich gesetzlich? Prüfe dich, ob du nach der Wahrheit des Evangeliums wandelst. Liest du die Bibel, nur ein Häkchen zu machen? Fügst du persönliche Vorschriften zur Bibel hinzu? Richtest du schnell deine Geschwister? Das ist ein Symptom von Gesetzlichkeit. Denkst du vielleicht, dass du eigentlich okay bist im Vergleich zu den anderen? Redest du gerne über die Sünden von anderen? Das ist ein Symptom von Gesetzlichkeit. Lebst du in ständiger Angst vor dem Versagen? Frag dich, wo bin ich gesetzlich? Weil das ist zerstörerisch für dein geistliches Leben. Und wir haben uns nun die Münze des Evangeliums angeschaut. Wir haben uns geschaut, worum es bei Glaube versus Gesetz geht. Wie funktioniert das? Aber ich möchte mit euch jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen. Also wir haben einen groben Überblick jetzt gesehen, aber ich hoffe, dass ihr noch nicht abschaltet, sondern dass wir die beiden Seiten der Münze uns nochmal genau anschauen können. Und der erste ist es, die Vergebung. Und dazu wollen wir den zweiten Abschnitt im Galaterbrief anschauen, nämlich von Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 20 und ein paar Abschnitte möchte ich mit euch da rausgreifen. Und so fängt Paulus diesen Abschnitt an. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, den Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen? Oder durch die Verkündigung des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Ich hoffe, ihr merkt, dass Paulus erschrocken ist über das Verhalten der Galater. Er ist schockiert und es versucht, seine Worte zu fassen. Sie haben das Evangelium gehört. Es wurde ihnen vor Augen gemalt. Und was passiert jetzt? In Vers 2 stellt er eine rhetorische Frage und fragt ihn, wie habt ihr den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt bekommen? Oder anders formuliert, wie seid ihr gerettet worden? Seid ihr gerettet worden durch das Befolgen von Gesetzen? Oder indem ihr das Evangelium von der Rettung durch den Glauben allein gehört habt? Und die Antwort ist offensichtlich, nicht durch Werke des Gesetzes sind wir gerettet worden, sondern durch die Verkündigung vom Glauben. Paulus weiß, dass die Galater das wissen. Aber er ist auch sich überzeugt, dass sie es vergessen haben. Und deswegen, in Vers 3, stellt er die große Frage. Wenn das so war, wie sollen wir jetzt leben? Sollen Menschen, die durch das Evangelium gerettet wurden, auch nicht durch das Evangelium leben? Er sagt, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun aus eigener Kraft schaffen? Er sagt, ihr habt richtig angefangen, ihr habt auf Gott vertraut. Und jetzt wollt ihr auf euch selbst vertrauen? Funktioniert so das Evangelium? Gott rettet dich und dann musst du es selber irgendwie schaffen? Nein. Und wenn wir durch das Evangelium leben wollen, dann müssen wir sehr, sehr viel Zeit uns nehmen, um das Evangelium zu verstehen. Wie uns durch das Evangelium vergeben worden ist. Wenn du heute zur Gesetzlichkeit tendierst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du vergessen hast, wie Gott dir die Sünde vergeben hat. Und das ist, was Paulus mit den Galatern macht. Er sieht bei ihnen diese starke Tendenz zur Gesetzlichkeit und deswegen sagt er, so, wir müssen zurück an den Anfang. Wir müssen uns an das Evangelium der Vergebung erinnern. Wie hat Gott dich gerettet? Und das ist der zweite Teil vom Galaterbrief. Er erinnert die Galater an die Vergebung durch das Evangelium. Und zum Beispiel, wir können das nicht alle studieren, das wäre es echt wert, aber ich will euch diesen Überblick über das ganze Buch geben. Deswegen zwei kleine Stellen. Vers 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Christus hat uns gerettet, wie? Indem, also von dem Fluch des Gesetzes, der Fluch des Gesetzes ist, wir verdienen den Tod. Das Gesetz sagt, tu das, wenn du es nicht tust, dann stirbst du. Und das ist der Fluch des Gesetzes. Und wir haben diesen Fluch verdient, weil wir das Gesetz Gottes übertreten haben. Und wie hat uns Gott losgekauft? Nicht immer, indem Fluch irgendwie zerstört hat, sondern indem er selbst zum Fluch wurde. Christus hat uns losgekauft, indem er den Preis mit seinem Tod bezahlt hat. Jesus starb, damit wir leben können. Jesus litt, damit wir nicht mehr leiden. Und Jesus wurde geschlagen, damit wir verschont werden. Das ist, wie Rettung ist. Aber dann stellt man sich die Frage, ja, warum hat Gott denn aber so viel über das Gesetz geschrieben? So viele Bücher in der Bibel sprechen so viel über das Gesetz. Paulus stellt auch die Frage, wozu nun das Gesetz? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt. Das Gesetz ist da, weil wir sündigen. Mit dem Gesetz sollte Gott das wahre Wesen der Sünde als die Übertretung von Gottes Geboten aufzeigen. Das Gesetz ist da, dass wir sehen, wie sündhaft wir sind. Paulus sagt es in Römer genau so. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nicht Rettung. Erkenntnis der Sünde. Wir lernen daraus, die 10 Gebote retten niemanden. Die Rettung war nie die Aufgabe von den 10 Geboten. Die 10 Gebote sollen nur aufzeigen, was Sünde ist. Man kann sich so vorstellen, jemand hat die Aufgabe, einen Keller aufzuräumen, in dem es kein Licht gibt. Und er hat jetzt 2 Gegenstände in seiner Hand. Eine Taschenlampe und ein Staubsauger. Das Gesetz ist die Taschenlampe, das uns aufzeigt, wo die Sünde da ist. Indem sie beleuchtet und zeigt, so ist Gott, so ist Gott. Die Taschenlampe ist nicht dazu da, dass der Staub wegkommt. Wenn du versuchst, mit der Taschenlampe den Staub zu wischen, bist du ein elender Mensch. Der Staubsauger ist dafür da, dass der Staub wegkommt. Die Taschenlampe leuchtet den Dreck an und der Staubsauger macht es weg. Und die Rolle von dem Gesetz ist die Rolle der Taschenlampe, nicht des Staubsaugers. Du kommst durch deine guten Werke niemals in den Himmel. Egal wie viel Gutes du tust, rettet es dich nicht. Viele denken, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Das ist die größte Lüge, die du je gehört hast. Es ist in den Himmel ist nur ein Einziger gekommen, weil er gut genug war. Du bist es nicht. Der Einzige, der in den Himmel gekommen ist, weil er gut genug war, ist Jesus Christus. Sonst kommen in den Himmel nur böse Menschen. In den Himmel kommen nur böse Menschen, die verstanden haben, wie böse sie sind und ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus gesetzt haben. In den Himmel kommt niemand, der denkt, boah, ich gehöre hierher. Ich bin ein richtig guter Mensch. Solche Menschen kommen in die Hölle. Wisst ihr, die Hölle ist voll von Menschen, die denken, dass sie gut genug waren für den Himmel. Und der Himmel ist voll von Menschen, die sich unwürdig des Himmels sehen, aber trotzdem ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus gesetzt haben. Und ich möchte dich ermutigen, schau auf Jesus am Kreuz. Bei Kindern gibt es die Schwierigkeit, wenn du ihnen eine Geschichte erzählst und die schon gehört haben, dann sagen die, kenne ich schon. Aber wie oft ist beim Evangelium, dass wir auch sagen, kenne ich schon. Wenn wir Paulus uns anschauen, der staunt darüber, über das Evangelium. Und er will immer mehr die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe Christi begreifen. Und wir denken, wie kann es sein, dass es 4 Dimensionen gibt? Bei uns gibt es nur 3 Dimensionen. Und er will die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe begreifen. Wie kommt es, dass wir denken, wir haben das Evangelium verstanden und ergründet? Paulus betet darum, dass wir das noch mehr verstehen. Wir denken so, ja, eigentlich weiß ich doch, was das Evangelium ist. Das ist unser Problem, warum wir gesetzlich sind. Weil wir nicht auf Jesus schauen und staunen darüber. Ich möchte dich ermutigen. Das wird am meisten Veränderungen in deinem Leben bringen. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, wie böse du bist. Wie sehr Christus unter dem Fluch der Sünde gelitten hat. Schau dir den geliebten Gottes an, der vollkommen, makellos, heilig war und dennoch zum Beispiel für die schwerste Rache gemacht wurde. Der sich im Garten quälte, der die übelsten Beleidigungen von den bösesten Menschen ertrug, ohne ein Gegenwort. Dessen Haut mit Peitschen, mit Nägeln und Dornen zerrissen wurde. Der nackt, verwundet und blutend am Kreuz hing und klagte, dass Gott ihn verlassen hatte. Die Sünde war der Grund für seine Qualen. Meine Sünde war der Grund für seine Qualen. Jede kleine Sünde von mir war der Grund für seine Qualen. Er stand an der Stelle der Sünde und wurde deshalb nicht verschont. Schau auf Jesus am Kreuz. Wenn du heute mit der Gesetzlichkeit zu kämpfen hast, schau auf Jesus am Kreuz. Wenn dir die Heilsgewissheit mangelt. Schau auf Jesus am Kreuz, wenn du die Sünde nicht besiegen kannst. Schau auf Jesus am Kreuz. Und dann wird es weitergehen. Die zweite der Seite der Münze gehört genauso zur Münze wie die erste Seite der Vergebung. Und das ist die Veränderung. Wir kommen nicht durch gute Werke in den Himmel. Aber wir schaffen auch nicht mal gute Werke aus eigener Kraft zu tun, nachdem uns vergeben worden ist. Wir kommen hier nun zum letzten Teil des Galaterbriefs, wo Paulus zum Höhepunkt seines Argumentes kommt. Und er will uns aufzeigen, dass es zwei Wege gibt, wie Menschen versuchen, sich zu verändern. Und dafür verwendet er ein richtig, richtig schönes Bild. Er malt das Bild von zwei Wegen. Der eine vertraut auf sich selbst, und der andere vertraut auf Gott. Und ich möchte euch ermutigen, gerade alle eure Kraft zusammenzureißen und diese 3 Verse mit mir zu lesen, zu studieren. Die lohnen sich wirklich. Galater 4, Vers 21 bis 23. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Paulus spricht hier zu den Galatern, die denken, dass sie besser geistlich wachsen können, wenn sie versuchen, alle Gebote aus dem Alten Testament zu befolgen. Also sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Es gab diese Gruppe von Judaisten, die gesagt haben, du musst dich beschneiden lassen, kein Schwein essen, dann wirst du vor Gott gefällig sein. Und er redet zu ihnen und sagt, hört ihr das Gesetz nicht? Er sagt zu ihnen, ihr wollt alle Gebote halten aus dem Alten Testament und denken, dass ihr dadurch Gott mehr gefällt. Aber hört euch doch mal zu, was das Alte Testament euch sagt. Und geht mit ihnen das erste Buch Mose und erzählt ihnen die Geschichte von Abraham. Abraham war ein Vorbild im Glauben, aber es gab Momente auch in seinem Leben, wo er gefallen ist. Und er erzählt die Geschichte von den beiden Söhnen von Abraham. Gott hatte Abraham nämlich versprochen, ihn zu einer großen Nation zu machen, obwohl Abraham kein einziges Kind war und schon im guten Alter war. Gott hatte es ihm versprochen, aber irgendwie erfüllte sich das Versprechen nicht. Gott hat sich Zeit gelassen. Also kam Sarah auf eine Idee und sagte, Gott hat mich daran gehindert, Kinder zu bekommen. Geh und schlaf mit meiner Dienerin, vielleicht kann ich durch sie Kinder bekommen. Abraham hört auf diese Idee, die nicht sonderlich klug war, nahm sich Hagar als Konkubine und Ismael wurde gezeugt. Aber Gott hatte sein Versprechen nicht vergessen. Auch wenn sein Timing ein anderes war, als wir es erwarten würden. 14 Jahre später, nach Ismael, spricht Gott nochmal zu Abraham und erinnert ihn an sein Versprechen. Und erfüllt sein Versprechen. Und der Isaak wird der Sarah geboren. Gott erfüllte sein Versprechen. Warum erzählt Paulus diese Geschichte? Schaut in Vers 23. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Was heißt das? Man kann sagen, Ismael wurde infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Ismael wurde infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Abraham hat versucht, aus eigener Kraft Gottes Verheißung zu erfüllen. Das heißt, gemäß dem Fleisch geboren. Der von der freien, aber Kraft der Verheißung. Hier nochmal kurz erinnert. In diesem Text geht es nicht darum, ob wir etwas tun oder nicht tun. Es geht nicht hier, entweder bist du aktiv oder passiv. Abraham war in beiden Fällen aktiv. Aber im ersten Fall mit Hagar hat er seinen eigenen Weg gesucht. Und er dachte, er müsste Gott nachhelfen. Im zweiten Fall hat er auf Gottes Wege vertraut. Deswegen heißt es, der von der freien, aber Kraft der Verheißung. Ismael wurde sozusagen aus eigener Kraft gezeugt. Abraham hat versucht, Gottes Versprechen selbst zu erfüllen. Auf dem falschen Weg. Isaak wurde aber auf dem richtigen Weg gezeugt und geboren, indem er Gott vertraut hat. Und Gott hat seine Macht bewiesen. Warum erzählt Paulus die ganze Geschichte? Erinnert ihr euch? Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Er erzählt diese Geschichte, weil das genau der Punkt bei Gesetzlichkeit ist. Gesetzlichkeit versucht aus eigener Kraft ein besserer Mensch zu werden. Und das ist, wovor Paulus warnt. Er spricht zu denen, die unter dem Gesetz sein wollen, um bessere Christen zu sein. Und diese Geschichte ist eine Warnung an die Gesetzlichen unter uns. Wenn wir gesetzlich werden, dann denken wir eigene Wege aus, um Gott zu gefallen. Gott hat Abraham ein Kind versprochen. Und Abraham hat sich einen eigenen Weg ausgedacht, wie er das Versprechen bekommen würde. Er hat aus eigener Kraft versucht und dabei versagt. Weiter im Galaterbrief finden wir zwei Listen. Ihr kennt sie bestimmt. Die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Aber wir müssen sie sehr gut verstehen, diese Listen. Es ist nicht nur einfach nur eine Liste von tu das und tu das nicht. Das sind nicht zwei Listen. Ihr sollt das tun und das nicht tun. Sondern die Listen sind die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Die Werke des Fleisches ist die Liste von Folgen, wenn du versuchst, aus eigener Kraft zu leben. Es ist nicht eine Liste von Sachen, die du nicht tun solltest. Sondern es ist eine Liste von dem, was passieren wird, wenn du aus eigener Kraft lebst. Die Frucht des Geistes ist die Liste, was passieren wird, wenn du im Heiligen Geist wandelst. Und wir müssen diese Listen wirklich gut verstehen. Es ist nicht einfach eine neue Gesetzesliste, sondern die spricht von dem Prinzip, wie es funktioniert. Schaut mal, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft ein besserer Mensch zu werden, dann ist es unmöglich, dass du die Frucht des Geistes bekommst. Beim Fleisch geht sozusagen das, was wir aus eigener Kraft schaffen. Unser gefallener Mensch und seine Folgen. Und wenn du es aus eigener Kraft versuchst, wirst du nur das haben. Ein Beispiel. Stell dir vor, du magst versuchen, nie wieder dich zu betrinken, weil auf der Liste ist ja auch Trunkenheit. Aus eigener Kraft versuchst du es. Und du schaffst es vielleicht auch. Aber wenn du es aus eigener Kraft machst, dann wirst du zornig werden über einen Nachbar, der wieder Cannabis raucht. Und da, tada, ein Werk des Fleisches. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, werden immer diese Dinger da aufpoppen. Du versuchst, den einen wegzumachen, der andere kommt hoch. Kennt ihr das Spiel mit den Maulwürfen? So ist das, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Die Frucht des Geistes, in Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, ist die Folge, wenn wir im Geist wandeln. Wenn wir auf Gottes Wege der Heiligung vertrauen und nicht auf uns selbst. Was lernen wir daraus? Veränderung kommt nicht aus eigener Anstrengung, sondern durch Wandeln im Geist. Wie sieht das mit eigener Anstrengung aus? Ich möchte ein paar Beispiele geben. Manche zum Beispiel lesen das Alte Testament und verstehen es falsch. Sie wollen all die Gebote so gut wie möglich einhalten, weil sie dadurch denken, dadurch bin ich heiliger und gottesfürchtiger. Sie versuchen am Samstag nicht zu arbeiten, kein Schweinefleisch oder sonstiges zu essen, alle jüdischen Feste zu halten. Aber leider, leider bringt das gar nichts. Warum? Weil Gott es von dir nicht erwartet. Das Alte Testament ist für die Juden. Du bist kein Jude. Und es wird noch schlimmer. Oftmals machen es Menschen, damit sie sich besser in ihren eigenen Augen werden. Es wird zu Gesetzlichkeit und das ist ganz, ganz gefährlich, weil man damit das Evangelium vergisst. Das ist diese eigene Anstrengung. Oder bei manchen anderen passiert es, nachdem sie eine Wahrheit in der Schrift entdecken. Zum Beispiel, sie entdecken diese biblische Wahrheit, dass Frauen sich keusch kleiden müssen. Sie verstehen, wie biblisch und wichtig das ist. Das ist keine Gesetzlichkeit. Gottes Gebote für uns rauszufinden und danach leben zu wollen, ist keine Gesetzlichkeit. Aber dann ist eine große Gefahr. Dann machen sie es zum Fokus ihres Lebens und versuchen bei allen anderen ihren Maßstab anzulegen. Und dann wird das langsam zur Gesetzlichkeit, weil sie denken, ich bin besser als die anderen. Dann fängst du an, auf andere herabzuschauen. Dann auf einmal kommen bissige oder sarkastische Bemerkungen aus deinem Mund. Dann kritisierst du nur böse, anstatt zu ermutigen. Du wolltest heiliger leben, aber was hast du bekommen? Die Werke des Fleisches. Du wolltest Gottes Gebote befolgen, aber tada, Zorn, Neid, Streitsucht und alles Werke des Fleisches. Wie sieht aber nun ein Wandel im Geist aus? Paulus spricht davon, wenn wir im Geist leben, also wenn wir durch Gottes Geist gerettet worden sind, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wandel hier spricht vom Lebenswandel, Lebensstil. Und hier wird ein besonderes Wort für Wandel verwendet, das oft im militärischen Kontext verwendet wird für Gleichschritt, marschieren im Gleichschritt. Also das heißt, wir müssen, wenn wir im Geist leben, müssen wir mit dem Geist Gleichschritt halten. Wohin der Geist Gottes uns lenkt, da müssen wir auch gehen. Und das ist ein Thema für viele Jahre zu studieren, was heißt, im Geist zu wandeln. Aber ich möchte euch ein System geben, wie ihr es verstehen könnt und leicht anwenden könnt. Ich will behaupten, im Geist zu wandeln, ist eine andere Formulierung für das Nutzen der Gnadenmittel. Und wir hatten jetzt schon ein paar Predigten über Gnadenmittel. Und deswegen will ich dort ein Beispiel zeigen, wie es heißt, im Geist zu wandeln. Als Anwendung für euch. Nutze die Gnadenmittel. Zum Beispiel, eine Frucht des Geistes ist die Langmut. Geduld. Und wie sieht dabei ein Wandel im Geist aus? Stell dir vor, etwas kommt in dein Leben, durchkreuzt deinen Willen. Die Pläne laufen nicht so, wie du es willst. Du bist frustriert. Du hattest vor, irgendwo zu sein und der Verkehr ist dicht und in dir steigt diese Frustration, Wut oder Enttäuschung auf. Wie sieht da ein Wandel im Geist aus? Die drei Sachen. Gottes Wort. Halte dich an Gottes Wort. Was sagt die Bibel? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du gebrauchst die Bibel und erinnerst dich an die Geschichte von Josef. Der hätte echt frustriert sein können. 13 Jahre ging es ihm richtig schlecht. Und du erinnerst dich an Gottes Wort und bringst dir Gottes Wort in deinen Kopf. Aber dafür musst du natürlich Gottes Wort lesen, kennen und auch auswendig lernen. Wenn die Situation da ist, dann wendest du dich dann, nimmst du das zweite Gnadenmittel, das Gebet. Du wendest dich im Gebet an den Herrn, dass er dir hilft, richtig zu handeln. Du flehst zu ihm, hilf mir, du siehst, wie frustriert ich gerade bin und wie sehr ich über das Auto vor mir genervt bin. Hilf mir. Und du bittest auch um Vergebung für deine sündhaften Reaktionen des Herzens. Und drittens, du hörst auf deine Geschwister. Vielleicht sitzt gerade neben dir deine Frau, die dich ermahnt. Oder jemand in der Gemeinde merkt, dass du mit der Ungeduld zu kämpfen hast und spricht dich an. Und du hörst auf sie. Du rennst nicht vor ihnen weg, sondern du betest mit ihnen. Du bist ehrlich in deiner Beziehung, in der Gemeinde. Das ist, was Wandel im Geist ist. Wir nutzen die Mittel, die Gott uns gegeben hat, um der Heilung zu wachsen. Indem wir zerbrochen sind, bedürftig nach der Gnade und nicht denken, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Wie willst du nun diese Woche als Christ leben? Willst du versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen? So wie bei Bob der Baumeister. Yo, ich schaffe das. Oder bist du dir deiner Sündhaftigkeit bewusst und weißt, dass du Gottes Gnade brauchst, um gottgefällig zu leben? Also, worauf vertraust du? Auf das Gesetz oder auf die Gnade? Lass uns Gott noch darum bitten, dass wir im Gehorsam leben können, aus Gnade, nicht aus eigener Kraft. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Ich bitte Gott um Gnade. Danke, Herr, für die Gnade. Wir haben nichts davon verdient. Danke, dass wir im Zeugnis von der Gnade hören dürften. Danke dir für die Gnade im Leben von Petrus. Und wir haben sie auch nötig, Herr. Hilf du, Herr, nicht aus eigener Kraft zu leben, sondern auf dich zu vertrauen. Hilf du, Herr, dass wir uns diese Woche an das Evangelium erinnern, daran festhalten und immer wieder auf dich schauen. Sei uns gnädig daran. Amen.